Wir haben soeben von Michael einen längeren Bibeltext vorgelesen bekommen und ich habe ihn gebeten, diesen ganzen Text aus Johannes 6 zu lesen, weil sich die Ereignisse in Johannes 6 nicht so leicht voneinander trennen lassen. Wenn wir also uns mit dem Brot des Lebens beschäftigen, dann müssen wir auch wissen, was geschah vorher und was geschah nachher, dass wir wissen, wie haben die Leute reagiert und weshalb haben sie so reagiert, wie sie reagierten. Die heutige Predigt ist aus dem Johannesevangelium. Und Johannes schreibt ziemlich am Ende seines Evangeliums, mit welchem Ziel, mit welcher Absicht er dieses Evangelium geschrieben hat. Und er sagt in Johannes Kapitel 20, Vers 31, diese, also die Worte in seinem Evangelium, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und genau das ist auch das Ziel, wenn wir sein Wort lesen. Wir sollen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und wir sollen Leben haben. Himmlischer Vater, wir möchten dich bitten für diese Zeit, die wir jetzt in deinem Wort verbringen. Bitte sprich du zu uns. Bitte schenk du mir die richtigen Worte. Schenk du uns Verständnis und vor allem Glaube, dass wir dein Wort annehmen als das heilige Gotteswort, dass es in uns wirkt und wir verändert werden. Amen. Wir beschäftigen uns heute mit den Versen 26 bis 59. Also der Fokus auf die Aussage Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Ich habe diesen Text in vier Abschnitte unterteilt. Wir beginnen mit Brot des Lebens, etwas Ungewöhnliches. Dann Brot des Lebens, besser als Manna. Brot des Lebens, ein Geschenk Gottes. Und Brot des Lebens, nicht leicht verdaulich. Aus der Vorgeschichte sehen wir befinden uns zur Zeit Jesu am See Genezareth. Die Speisung der 5000, oder es waren ja eigentlich mehr als 5000, es waren 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder, die fand in der Nähe von, meine Maus sieht man nicht, ganz oben links, wir haben ganz im Norden Kapernaum und etwas links davon fand die Speisung der 5000 statt. Jesus und also die Jünger gingen dann aufs Boot, Jesus kam später in der Nacht hinterher und sie fuhren nach Kapernaum, ganz im Norden des See Genezareth. Hier ein Bild des See Genezareth. Unten rechts sieht man die ersten Häuser von Kapernaum. Nun kommen also einige, die bei der Speisung der 5000 dabei waren, kamen am nächsten Tag und sie suchten Jesus. Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortete ihnen, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Die Menschen suchen Jesus, weil sie Hunger hatten. Sie haben die Speisung der großen Volksmenge erlebt und sie haben erlebt, dass bei Jesus kein Mangel ist. Bei Jesus bekommen wir Brot und Fische, so viel wir brauchen. Bei Jesus wird man satt. Ja, weshalb sollte man dann Jesus einfach wieder wegziehen lassen? Wenn man jemanden hat, der einem mit der täglichen Speise versorgt, den lässt man nicht ziehen. Bei dem will man bleiben und weiterhin gesättigt werden. Das ist doch unglaublich praktisch. Ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss nicht mehr einkaufen, ich bleibe einfach bei Jesus und werde mit allem versorgt. Doch war das alles, was sie erlebt hatten? Waren sie einfach dort und konnten ihre Bäuche füllen? Haben sie nicht ein Wunder erlebt? Haben sie nicht erlebt, dass Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen eine riesige Volksmenge speisen kann? Jesus kritisiert die Zuhörer. Jesus sagt ihnen, Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr das Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt. Mit dem will er doch sagen, hey, ihr habt etwas gesehen, ihr habt ein Wunder erlebt, aber ihr habt euch nur auf das Brot fokussiert. Nur darauf, dass ihr satt geworden seid. Und er spricht zu ihnen in Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, also für das Brot, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Sie sollen sich ausrichten nach dem, was eben tiefer geht, nach dem, was weiter geht als nur das oberflächliche Brot. Wenn wir uns nur um unseren Leib kümmern, dann können wir den pflegen, gut ernähren, aber nach 80, 90 Jahren werden alle von uns im Grab landen und schlussendlich von den Würmern zerfressen und weg sind wir. Also weg ist der Leib. Was bringt es dann, wenn wir das Leben lang gut gegessen haben? Und genau deshalb sagt ihnen Jesus, fokussiert euch nicht auf den Leib und die Speise, sondern schaut, was ihr für ein Wunder erlebt habt und lernt etwas daraus. Dann sprechen die Jünger, ja, was sollen wir dann lernen? Was sollen wir dann tun, um die Werke Gottes zu wirken? Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, was für Dinge müssen wir denn tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Was sollen wir jetzt tun? Jesus geht es nicht um die Taten. Jesus sagt nicht, mach das und das und das und dann ist alles gut. Jesus geht es nicht darum, fromme Menschen zu erziehen, die immer ihre Opfer in den Tempel bringen, die die Speisegebote halten, die das Sabbatgebot halten. Jesus geht es um mehr. Und er sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Eigentlich ganz einfach. Es geht darum, an Jesus Christus zu glauben. Sie müssen nicht irgendwie etwas erfüllen, sie müssen nicht etwas selbst leisten, sondern sie müssen Glauben haben. Glauben an den Messias, der das Wunder der Brotvermehrung gemacht hat. Das tönt nach einer einfachen Aufforderung. Nichts Außergewöhnliches. Und doch konnten sie es nicht glauben. Was wäre dann die Reaktion? Die Reaktion wäre doch, wer ist es denn, den er gesandt hat? Oder wo ist derjenige, damit wir an ihn glauben können? Oder, wenn wir noch einmal ein bisschen zurückschauen, nach der Speisung der 5000 haben viele Leute gesagt, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie haben das Wunder gesehen und geglaubt. Aber die Zuhörer in Kapernaum, die ihm noch nachgezogen sind, die sind etwas kritischer. Die wollen etwas sehen. Und sie sagen, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Aber Moment mal, wissen diese Leute nicht mehr, dass sie vor weniger als 24 Stunden an einem riesigen Wunder teilgehabt hatten? Weshalb wollen sie jetzt nochmals ein Zeichen sehen? Was muss dann noch mehr bestätigt werden, als wenn über 5000 Leute mit nur 5 Broten und 2 Fischen ernährt werden? Sie waren doch dabei, sie haben es gesehen. Sie nehmen Bezug auf Mose. Sie wollen ein Zeichen sehen und sagen, ja, als unsere Väter in der Wüste das Manna gegessen hatten, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also, sie sagen eigentlich, ja schau mal, Mose, der hat ein größeres Wunder getan als du. Du hast bestehende Brote genommen und diese vermehrt. Mose, der hat aus dem Nichts das Manna dem Volk gegeben. Also wir sollten eigentlich noch ein bisschen ein größeres Zeichen haben, dass wir wirklich glauben können, dass du der Messias bist. Jesus hat sich durch dieses Wunder ihnen offenbart als der Messias. Aber das Außergewöhnliche, das reicht ihnen nicht aus. Sie wollten etwas noch Außergewöhnlicheres sehen, noch mehr erleben, damit sie dann wirklich glauben können. Und währenddem die einen bei der Speisung dabei waren und sie glaubten, sagten die anderen, das reicht uns doch noch nicht aus. Haben wir auch heute manchmal Probleme, Jesus anzunehmen? Müssen wir noch mehr haben als nur Gottes Wort, lebendige Gemeinde, Menschen, die erfahren haben, wie Jesus wirkt? Müssen wir noch on the top noch ein Wunder mehr und da noch ein Zeichen und da noch ein Blitz vom Himmel und eine Botschaft? Oder sehen wir in sein Wort und glauben? Mach dich nicht abhängig von Wundern und Zeichen, sondern glaube, was geschrieben steht. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann haben wir so viel, so ein Wunder haben wir schon erlebt, indem wir das Wort Gottes in unserer Zeit hören dürfen. Reicht das dir aus? Die Zuhörer wollen also mehr sehen. Und sie bringen Mose und das Manna ins Spiel. Nun, Jesus nimmt das auf. Sie sagen, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus nimmt den Vergleich auf. Jesus ist bereit, okay, lasst uns vergleichen, was war das Manna und was ist das Brot des Lebens, das ich euch gebe? Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Das ist die Erzählung, als das Volk Israel in der Wüste war und sie Hunger hatten. Und sie bekamen das Manna. 2. Mose, Kapitel 16, Abvers 1. Und sie, das heißt das Volk Israel, sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, »Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen.« Da sprach der Herr zu Mose, »Siehe, ich will euch das Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht.« Und dann kommt die Erklärung, wie das Manna täglich zu finden war, außer am Sabbat, dafür am Tag von dem Sabbat alle die doppelte Menge sammeln und dann auch essen konnten. Also, lasst uns den Vergleich starten. Jesus oder eben das Brot des Lebens und das Manna. In den folgenden Versen spricht Jesus einige Punkte an, ich habe aber auch Punkte aus dem ganzen Kapitel 6 zusammengetragen. Schauen wir zuerst einmal auf die Herkunft und den Empfänger. Also, im 2. Mose haben wir gesehen, das Manna kommt aus dem Himmel. Gott hat gesprochen, ich will euch aus dem Himmel das Manna geben. Die Zuhörer in Johannes 6 meinten aber, Mose hat ihnen das Manna gegeben. Jesus sagt ihnen ja ganz klar, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und das Manna war nur für das Volk Israel da. Während der gesamten Wüstenwanderung hatten sie täglich dieses Manna, aber nur innerhalb dieses Gebietes, wo das Volk Israel war. Die anderen Völker hatten keinen Anteil am Manna. Vergleichen wir das mit dem Brot des Lebens. Jesus Christus, auch er kommt aus dem Himmel. Er ist Gottes Sohn. Und auch hier entsteht eine Verwechslung, weil wir sehen das etwas weiter hinten im Vers 42, sprechen die Juden, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Also erstens einmal ist Jesus gar nicht der Sohn Josefs, wenn schon wäre er der Sohn der Maria und des Heiligen Geistes. Also mit Josef ist der Jesus wirklich nicht verwandt. Die Zuhörer meinten also auch hier, dass Jesus von woanders kommt, nämlich nicht vom Himmel, sondern dass er ein normaler Mensch ist, der Sohn von Josef. Im Gegensatz zum Manna ist aber Jesus nicht nur für die Juden gekommen, sondern für die gesamte Menschheit. Im Vers 51 spricht Jesus, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Nicht nur für Israel. Zu den Eigenschaften. Das Manna ist eine tote Sache, geschaffen von Gott, es liegt auf dem Feld, etwas Geschaffenes. Es diente dem Zweck, wozu Gott es gesandt hat. Es war die tägliche Nahrung, es war nur einen Tag haltbar, die Menschen konnten davon essen, konnten es verarbeiten und wurden satt. Und das Manna schmolz an der Sonne. Es war also nicht von langer Dauer haltbar, sondern es musste jeden Tag wieder neu entstehen. Wie sieht es dann bei Jesus, dem Brot des Lebens, aus? Jesus ist nicht eine tote Sache, sondern Jesus ist der lebendige Sohn Gottes. Es ist also etwas Lebendiges, das da ist. Und auch Jesus hat nicht seinen eigenen Willen erfüllt, sondern Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters, um den Willen Gottes zu tun. Gott hat ihn gesandt und er hat den Willen Gottes erfüllt. Und im Gegensatz zum Manna, das täglich wieder neu geschaffen werden musste, ist Jesus einmal gekommen, einmal gestorben, einmal auferstanden und einmal in den Himmel aufgefahren. Mit seinem Werk hat er etwas Einmaliges vollbracht und dieses eine Mal genügte. Was ist denn das Ziel? Das Ziel des Mannas war, den irdischen Hunger des Volkes Israels zu stillen. Die hatten Hunger, sie murrten und sie bekamen etwas zu essen. Das Manna sicherte das irdische Leben. Das Volk murrte, Mose und Aaron, ihr lasst uns in der Wüste verhungern. Das Manna half, dass sie eben nicht verhungerten, sondern dass sie weiterlebten. Schlussendlich half das Manna aber nichts gegen den Tod. Das ganze Volk Israel ist in der Wüste gestorben. Wie anders ist das bei Jesus? Er stillt nicht unseren irdischen Hunger, sondern er stillt den geistlichen Hunger. Er ist die Erfüllung der echten, tiefen Bedürfnisse und nicht nur des oberflächlichen Hungers. Deshalb ist er auch dieses Gespräch eingegangen. Die Menschen suchten etwas zu essen und Jesus sagt ihnen, bei mir geht es um mehr als das Essen. Bei mir geht es um eure geistlichen Bedürfnisse. Jesus ist der Weg zum ewigen Leben. Währenddem das Manna das Ziel hatte, heute zu überleben, ist das Ziel des Brotes des Lebens, das ewige Leben zu geben. In Vers 40 spricht Jesus, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und es hilft gegen den Tod. Wer das Lebensbrot isst, der bekommt Leben in Ewigkeit. Auch wenn er stirbt in dieser Weltzeit, wird er doch auferweckt werden und ewig leben. Wir sehen hier Jesus und das Manna. Die Zuhörer haben diesen Vergleich, die haben zu diesem Vergleich gedrängt. Und Jesus zeigt ihnen in diesen Versen, ich bin viel mehr als das Manna, ich bin viel besser als das Manna. Das Manna war ein kleines Bild, aber eigentlich geht es um mich. Eigentlich gebe ich euch, gibt euch der Vater durch mich das echte Lebensbrot. Eine weitere Parallele habe ich gesehen mit dem Lebenswasser. Darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. In Johannes 4 finden wir die Begebenheit der Samariterin, die am Jakobsbrunnen Wasser schöpft. Die Zuhörer in Kapernaum, die wollten einen Vergleich mit dem Manna in der Wüste. Bei der Frau am Jakobsbrunnen ging es um das Wasser aus diesem Brunnen, den Jakob ihnen gegraben hat. Die Zuhörer in Kapernaum, die hatten Verlangen nach dem Brot. In Vers 34 sprechen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Die Samariterin am Jakobsbrunnen spricht, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und beides gibt andauernde Sättigung. Im Kapitel 6 in unserer Geschichte ist es das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das sind die Worte, die Jesus in Vers 35 zu den Zuhörern spricht. Und zu der Frau am Jakobsbrunnen spricht er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus Christus, das Lebenswasser, Jesus Christus, das Lebensbrot. Jesus ist eindeutig beidem überlegen. Dem Wasser, das aus dem Brunnen kommt, oder auch dem Manna, das sie in der Wüste bekamen. Bei Jesus bekommen wir mehr. Jesus fokussiert sich nicht auf die irdische Speise oder das irdische Wasser, weil er weiß, dass das nicht wirklich das Problem ist. Das Problem der Menschen und auch das Problem von uns ist die Sünde, die in unserem Herz ist, und nicht der Hunger, der in unserem Magen zu finden ist. Jesus möchte Veränderung der Seele. Er möchte echte, tiefe Veränderung des Lebens seiner Zuhörer und auch von uns. Wenn wir irgendwo anders unsere Bedürfnisse zu stillen versuchen, dann wird es uns gehen wie dem Volk Israel in der Wüste. Sie mussten täglich wieder das Manna essen. Oder die Frau am Jakobsbrunnen. Sie musste täglich Wasser schöpfen, damit sie irgendwie ihre Bedürfnisse gestillt werden. Und doch hat sie immer noch Durst. Und doch haben sie immer noch Hunger. Und nur bei Jesus Christus finden wir echten, nachhaltige Stillung unserer Bedürfnisse. Egal, ob wir uns fürchten um den Frieden in dieser Welt, um den Klimawandel, um die hohen Lebenskosten, vielleicht die Gesundheit oder das Alleinsein, die Süchte, Ängste oder Beschwerden. Das alles ist Ausdruck unseres Lebens, des Lebens in Vergänglichkeit und des Lebens von Sünde. Und Jesus löst nicht sofort alle Probleme um uns her. Es wird weiterhin Krieg geben. Es wird weiterhin Not und Hunger geben. Aber Jesus setzt im Zentrum an, in meinem Herzen. Und wenn er in meinem Herzen Veränderung schafft, wenn ich an ihn glaube und aus ihm Hoffnung schöpfe, dann habe ich Jesus Christus in mir, der Tod wurde besiegt und ich habe die Hoffnung auf das ewige Leben. Und dann muss ich mich nicht mehr fürchten, weil die irdischen Bedürfnisse um mich her nicht mehr so wichtig sind, weil das Hauptproblem, das wurde gelöst. Die Sünde wurde besiegt und ich bekomme das ewige Leben. Geh zu Jesus mit deinen Bedürfnissen. Versuche nicht, durch irgendwelche Dinge in dieser Welt deine Bedürfnisse zu sättigen. Es wird vielleicht kurzfristig funktionieren, aber nicht nachhaltig. Nur bei Jesus findest du nachhaltig echte Befriedigung deiner Bedürfnisse. Wenn Jesus so viel besser ist als das Manna, ja, dann nichts wie los. Auf zu Jesus. Doch ist das wirklich so einfach? Weshalb haben die Zuhörer da nicht gesagt, ja, wir kommen zu dir, alles in Ordnung, unsere Probleme sind gelöst und Ende der Geschichte? Es geht eben weiter. Auf der einen Seite, ja, alle, die Hunger und Durst haben, sind bei Jesus eingeladen. Jesus spricht, die Mühseligen und die Beladenen, die sollen zu ihm kommen und er nimmt sie auf. Er gibt Lebenswasser, er gibt Lebensbrot. Er will nicht, dass wir weiterhin hungern und dürsten. Er will nicht, dass unser Herz verschmachtet, sondern dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Aber es gibt eben auch die andere Seite. In Vers 44 spricht Jesus: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn nicht Gott an einem Herz wirkt, dann wird der Mensch gar nicht erst erkennen, dass er Bedürfnisse hat, dass er Sünden hat, dass er verloren ist. Das Wirken kommt also immer von Gott. Ohne das Wirken Gottes ist uns gar nicht bewusst, dass wir gerettet werden müssen. Wir haben gar nicht das Bedürfnis dazu. Und deshalb dürfen wir so dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der uns nicht nur ein Rettungsangebot macht, sondern der wirkt in deinem Herzen, in meinem Herzen. Der uns aufzeigt, dass da etwas nicht stimmt, das korrigiert werden muss. Er legt in uns den Hunger nach seinem Wort. Er legt in uns die Erkenntnis, dass wir ihn brauchen. Das soll uns, die wir Jesus Christus schon nachfolgen, auch bewahren und schützen vor Überheblichkeit. Nicht wir sind es, die das Großartige vollbracht haben, die Jesus gefunden und ihn angenommen haben. Nein, Jesus kam zu uns in unserem verdorbenen Zustand und er hat an uns gewirkt und wir haben Ja gesagt. Wir haben das ewige Leben geschenkt bekommen. Jesus spricht, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Das dürfen alle empfangen, die an ihn glauben, die diesen Schritt gewagt haben. Nun, Jesus spricht also im Vers 47, wer zu mir kommt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wunderbar. Wir sind wieder an einem Punkt, wo wir sagen könnten, jetzt Jesus, jetzt ist gut. Jetzt kannst du deine Rede beenden. Es ist alles wunderbar. Wir haben die Botschaft gehört. Gott zieht uns. Du bist das Lebensbrot. Wir kommen zu dir. Wahrscheinlich wären ihm dann viele Menschen nachgefolgt und hätten sich gefreut. Wer will schon auf Brot des Lebens und ewiges Leben und Errettung verzichten? Doch Jesus beendet seine Rede hier nicht. Er wusste ganz genau, dass seine nächsten Worte Provokation auslösen werden. Und trotzdem spricht er weiter. Wieso provoziert Jesus die Zuhörer, indem er jetzt weiterspricht und sie total verärgert? Das Brot des Lebens, es ist nicht leicht verdaulich. Wie muss es in unserer heutigen Zeit sein? Leicht verdaulich, vegan, glutenfrei, am besten CO2-neutral, dass man mit gutem Gewissen essen kann. In Diskussionen und Reden alle Randgruppen inkludieren, gendergerecht, nicht toxisch oder anders ausgedrückt woke. Noch nie gehört? Woke ist eine moderne Bezeichnung für ein erwachtes Bewusstsein für allen angeblich versteckte gesellschaftliche Ungerechtigkeiten wie Rassismus, Genderunterschiede, das Privileg der weißen Männer und alle Arten von Ungerechtigkeiten. Es ist ein typischer Moralismus unserer heutigen Zeit. Konkret geht es darum, alle Ungerechtigkeiten, alles Anstößige, alle Ausgrenzungen, alles, was irgendwie provoziert, zu beseitigen. Ich nenne einige Beispiele, um das zu erklären. Die Begrenzung auf zwei Geschlechter, nur Mann und Frau, die eindeutig biologisch festgelegt ist, das ist diskriminierend, für alle Menschen, die sich einem anderen oder mehreren Geschlechtern oder gar keinem Geschlecht zuordnen möchten. Die Beschränkung der Ehe auf einen biblischen Bund zwischen einem Mann und einer Frau, die verletzt das Selbstbestimmungsrecht aller Homosexuellen, die heiraten möchten. Das Recht, seine Meinung frei zu äußern, das gilt nicht, wenn die Ansichten anderer damit ausgegrenzt oder angegriffen werden. So wird es immer schwieriger, sich gegen Abtreibung, Kritik an der Migrationspolitik, Kindererziehung durch den Staat oder die Klimapolitik eines Landes zu äußern. Als weißer, heterosexueller Mann darf ich überhaupt keine Aussagen mehr treffen über Schwarze, Frauen oder Homosexuelle, weil ich gar nicht verstehen kann, wie sich diese Minderheiten fühlen. Die Verwendung einer Sprache, welche nicht alle Menschen explizit mit einschließt, mit Genderstern, Gendergap, abwechselnde Benutzung von männlichen und weiblichen Pronomen oder anderen sprachlich fragwürdigen Mitteln, ich muss versuchen, alle mit einzunehmen. Und zuletzt das Wort Gottes, die Beanspruchung einer absoluten Wahrheit, die über alle Generationen hinweg für alle Menschen auf diesem Planeten gilt, eine Zumutung. Es gibt doch keine absolute Wahrheit, sondern jeder kann selbst bestimmen, was er für wahr hält. Diejenigen, die diesem Zeitgeist nicht entsprechen, werden von der öffentlichen Masse niedergemäht. Sie werden in Zeitungsartikeln oder Online-Forum werden sie an den Pranger gestellt und können sich meist überhaupt nicht verteidigen. Politiker werden abgesetzt, Konzernchefs ausgetauscht, Lehrer und Professoren werden entlassen, Parteien und Organisationen in die rechte Ecke gedrängt. Dieses Denken, das in unserer Gesellschaft am Vorpreschen ist, hat auch Einfluss auf die Gemeinde, auf evangelikale Gemeinden. Es werden immer mehr Pastorinnen und Gemeindeleiterinnen angestellt, um möglichst eine hohe Frauenquote zu erreichen. Bibelstellen über die Sündhaftigkeit der Homosexualität werden in Predigten einfach nicht mehr erwähnt. Gemeindeessen werden vegan und klimaneutral organisiert, damit niemand mit schlechtem Gewissen mitessen muss. Und die Einladungen werden gendergerecht formuliert. Auch vor unserer Gemeinde wird dieses Denken nicht Halt machen. Es rollt wie eine Welle auf uns zu und wir müssen uns dessen bewusst sein und dafür beten und kämpfen, dass wir bei der Wahrheit bleiben. In welch einem Gegensatz ist da die biblische Botschaft? Diese absolute Wahrheit, Jesus Christus, der in diesem Gespräch mit den Menschen ganz genau weiß, wenn er jetzt weiter die Wahrheit spricht, werden sie ihn alle, fast alle, verlassen, werden sagen, seine Rede ist hart, wer kann das verstehen? Und trotzdem spricht er weiter, weil er eben weiß, er spricht die Wahrheit. Und wenn die Zuhörer die Wahrheit nicht ertragen, ist das nicht das Problem des Redners, sondern das Problem der Zuhörer. Jesus kam nicht auf die Welt, um warmherzig umarmt und toleriert zu werden. Und so ist es auch bei uns. Als Christen ist es nicht unsere Aufgabe, dass die Welt mit allem zufrieden ist, uns freundlich willkommen heißt. Unsere Aufgabe ist es, bei der Wahrheit zu bleiben. Eine Zumutung hat Jesus den Zuhörern bereits geboten. Er hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Unverständlich, wie jemand behaupten könne, Gott hat einen Sohn. Die Zuhörer haben scharf darauf reagiert, wie kann, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Gott hat doch keinen Sohn. Und das war eines der Hauptprobleme. Das war schlussendlich einer der Hauptgründe, weshalb Jesus gekreuzigt wurde. Die Juden haben gesagt, dieser hat behauptet, er sei Gottes Sohn. Das ist Gotteslästerung. Aber Jesus hat nicht auf ihre Gefühle Rücksicht genommen, sondern er ist bei der Wahrheit geblieben. Und er war Gottes Sohn. Und er ist immer noch Gottes Sohn. Und dazu dürfen auch wir stehen. Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes. Auch wenn in immer mehr Kirchen die Ansicht herrscht, dass Jesus einfach ein Prophet oder ein guter Mensch, ein Vorbild für uns war. Das hält der biblischen Überprüfung nicht stand. Wer Jesus Christus nicht als Gott anerkannt, der glaubt nicht biblisch. Noch mehr entsetzt waren die Zuhörer nun über die Aussage in Vers 51. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und es kam ein Streit unter den Zuhörern auf. Aber Jesus betont es einfach immer weiter. Er sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben. Eine absolute Aussage. Entweder ihr esst das Fleisch und trinkt das Blut des Messias oder ihr habt nicht Anteil an diesem ewigen Leben, das ich euch vorher verheißen habe. Aus heutiger evangelistischer Sicht ja eigentlich ein totaler Fehlgriff. Schön das Evangelium aufbauen, ich gebe euch ewiges Leben und dann die Bedingung, und ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und zack, die Zuhörer waren weg. Das Problem der Zuhörer war, sie haben es menschlich und fleischlich verstanden. So wie die Frau am Jakobsbrunnen, so wie Nikodemus in der Nacht, der sich gefragt hat, wenn ich wiedergeboren werde, muss ich dann noch einmal zurück in den Bauch meiner Mutter? Die Zuhörer da, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Man darf das Fleisch des Menschen ganz sicher nicht essen. Blut trinken nicht einmal von einem Tier, wie denn von einem Menschen? Sie haben es irdisch verstanden und nicht geistlich. Und wenn man es geistlich anschaut, dann ist es klar, weshalb Jesus diese Aussage macht. Was nützte es, wenn das Manna vom Himmel kam und die Menschen hätten es nicht aufgesammelt? Was nützte es, wenn das Volk Israel das Manna aufgesammelt hätte und es dann zu Hause in die Küche gestellt hätte, aber nicht gegessen hätte? Und genauso ist es mit Jesus Christus, dem Brot des Lebens. Was hätte es genützt, wenn Jesus nur auf diese Erde gekommen wäre und niemand hätte ihm geglaubt und niemand hätte mit ihm gesprochen? Was würde es nützen, wenn Jesus Christus am Kreuz stirbt und niemand glaubt daran, und niemand nimmt diese Botschaft an. Damit das Brot des Lebens dir wirklich Nahrung fürs ewige Leben ist, musst du das Brot des Lebens essen. Und deshalb sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Anteil an mir. Alles andere wäre nutzlos und das Brot des Lebens wäre vergeblich gekommen. Doch wie kann ich nun Jesu Fleisch essen und Jesu Blut trinken? In Vers 40 spricht Jesus zu den Zuhörern. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Den Sohn sehen und an ihn glauben, das gibt ewiges Leben. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken bedeutet also innige Gemeinschaft und Glauben an Jesus Christus zu haben. Es bedeutet, dass ich mit Jesus mitgelitten habe, mitgestorben bin, mit ihm mitauferstanden bin zu einem neuen ewigen Leben. Es bedeutet, dass ich in all diesen Dingen mit ihm mitgehe, dass ich Teil von ihm bin und er Teil von mir, indem ich ihn esse und in mich aufnehme. Es bedeutet, dass es nicht nur ein netter Zusatz ist, Jesus und ich sind jetzt Freunde und ich gehe durchs Leben und Jesus kommt dann irgendwie noch mit, sondern es ist diese radikale Änderung, das Fleisch essen und Blut trinken, Jesus aufnehmen und Jesus regieren lassen. Es bedeutet, Anteil an seinen Leiden und Schmerzen zu haben. Es bedeutet, mein altes Leben aufzugeben und in Jesus Christus ein neues Leben zu beginnen. Und das braucht es. Es reicht nicht nur, die gute Botschaft zu hören, das Brot des Lebens und das ewige Leben als Angebot zu hören und dazu Ja zu sagen, sondern ich muss es in mich aufnehmen. Und so wie damals, als viele Zuhörer Jesus verließen und sagten, das ist eine harte Rede, so ist es auch heute. Jesus Christus als den guten Freund, der neben mir irgendwie durchs Leben geht, da machen viele mit. Jesus als der Prophet, der gute Dinge gesagt hat. Aber wenn es denn darum geht, die echte Veränderung, mein Leben zu beenden und in Christus ein neues Leben zu beginnen, da laufen viele Zuhörer davon und sagen, nein, diesen Jesus möchte ich nicht haben. Das Angebot steht auch heute vor dir, steht vor uns. Jesus Christus bietet sich an als Brot des Lebens. Er möchte deine echten Bedürfnisse stillen. Er möchte die Sünde aus deinem Leben wegnehmen und möchte dir neues, ewiges Leben geben. Glaubst du daran? Bist du bereit, diesen Schritt zu tun und Jesus anzunehmen, der besser ist als das Manna, der mehr deinen Hunger stillt als alles andere, was du je gegessen hast? Sagst du Ja zu ihm? Wir können dieses Angebot entweder annehmen oder ablehnen. Einen Mittelweg gibt es nicht. Entweder ich esse das Fleisch und trinke das Blut oder ich lasse es stehen und gehe weiter. Wir beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank bist du als der ewige Sohn Gottes aus dem Himmel zu uns gekommen. Vielen Dank für all diese Wunder, die du gewirkt hast, die bezeugen, dass du der Messias bist. Danke dürfen wir von diesen Wundern heute noch in der Bibel lesen und daran glauben. Danke, bist du mehr als das Manna, bist du mehr als das Wasser aus dem Brunnen. Danke, gibst du ewige Sättigung. Danke, nimmst du dich den echten Problemen unseres Lebens an, der Sünde und Verdorbtheit unseres Herzens. Danke dürfen wir dir glauben und dürfen wir allein durch den Glauben an dich Veränderung erfahren. Ich möchte dir vielmals danken für alle, die das angenommen haben, die in dir neues Leben bekommen haben und dieses Brot des Lebens in ihnen wirkt. Und ich möchte dich bitten für alle Zuhörer oder auch all die Menschen in unserem Umfeld, die gehört haben vom Brot des Lebens, es aber nicht gegessen haben. Bitte schenk du ihnen weiter Gnade und sieh du an ihnen, wirk du an ihnen, dass sie bereit sind, diesen Schritt zu tun und Veränderung in ihrem Leben zu erfahren. Danke dir für all dein Wirken und all das, was du uns schenkst. Amen.
Das Brot des Lebens.